Willkommen bei Radio Salam, dem interkulturellen Magazin auf HBW. Mit Informationen aus der Region und viel Musik aus aller Welt.
أعزائنا المستمعين أهلا وسهلا بكم في راديو سلام برنامج أسبوعي يقدم لكم الأخبار والثقافة والمعلومات المهمة على أثير راديو هابي في وأيضا نقدم لكم جميع أنواع الموسيقى
Heute mit Ute Christina Scholz
محمد الجاموس
زياد العمار
عبد السمير غنامي
Radio Salam, Achbar Aschersleben und Salzlandkreis.
Radio Salam, Nachrichten für Aschersleben und den Salzlandkreis.
Der Zoo in Aschersleben feiert seinen 50. Geburtstag. Dazu gibt es diesen Montag eine große Party mit Musik, Theater und Vortragen. Im Museum in Aschersleben ist eine Sonderausstellung zur Geschichte des Zoos zu sehen.
تحتفل حديقة الحيوانات في أشرسليبن بالذكرى السنوية 50 لتأسيسها. سيكون هناك أيضا حفل كبير مع الموسيقى والمسرح والمحاضرات يوم الاثنين. يوجد في المتحف في أشرسليبن معرض خاص عن تاريخ حديقة الحيوانات.
Ein Auto ist für eine Woche in Aschersleben in den Hellberg Baumarkt gerollt und hat zwei Menschen verletzt. Die Autofahrerin hatte vergessen, die Bremse anzuziehen. Das Auto rollte gegen die Blumenständer. Dabei wurden zwei Rentner eingeklemmt. Sie mussten ins Krankenhaus gebracht werden.
انقلبت سيارة إلى متجر هيل فيغ للأجهزة في أشرسليبن قبل أسبوع وأصابت شخصين. نسي السائق الضغط على الفرامل. تدحرجت السيارة إلى أكشاك الزهور. حوصر اثنان من المتقاعدين. كان لابد من نقلهم إلى المشفى.
Am vergangenen Wochenende sind Rindlerer durch die Innenstadt von Aschersleben gezogen. Sie haben Bänke, Papierkörbe und Infotäfeln zerstört. Außerdem wurden von einigen Autos die Spiegel abgetreten.
في نهاية الأسبوع الماضي سار مثيروش شغب عبر وسط مدينة أشرسليبن. لقد دمروا المقاعد وسلال القمامة ولوحات المعلومات. بالإضافة إلى ذلك تم تكسير بعض مرايا السيارات.
Der Salzlandkreis verschickt gerade neue Abfallgebührenbescheide. Wer Bürgergeld kommt, muss die Abfallgebührenbescheide bei Jobcenter vorlegen. Die Müllentsorgung ist sehr teuer. Die alten Bescheide sind nicht mehr gültig.
ترسل سالتسلاند كرايز حاليا إشعارات جديدة لرسوم النفايات. يجب على أي شخص يتلقى أموال المواطن تقديم إشعارات رسوم النفايات إلى مركز العمل. التخلص من القمامة هو الآن أكثر تكلفة. الإشعارات القديمة لم تعد صالحة.
Im April sind die Preise in Sachsen-Anhalt nicht mehr so stark gestiegen wie in den Monaten davor. Die Teuerungsrate lag bei 7,3%. Vor allem Nahrungsmittel und Getränke sind weiterhin sehr teuer. An den Tankstellen sind die Preise hingegen etwas zurückgegangen.
في إبريل لم ترتفع الأسعار في ساكسن إنهالت بقدر ما كانت في الأشهر السابقة. وكان معدل التضخيم 7.3%. لا تزال الأغذية والمشروبات على وجه الخصوص باهظة الثمن في محطات البنزين. من ناحية أخرى انخفضت الأسعار إلى حد ما.
Der Zoll hat für ein paar Tagen viele Baustellen in Sachsen-Anhalt kontrolliert. Dabei wurden rund 300 Arbeitsverhältnisse geprüft. In mehr als 60 Fällen wird nun ermittelt. In 6 Fällen geht es um illegalen Aufenthalt in Deutschland. Von einer Baustelle in Magdeburg wollten 4 Arbeiter flüchten. Sie konnten aber geschnappt werden.
قبل بضعة أيام فتشت الجمارك العديد من مواقع البناء في ساكسن إنهالت. تم فحص حوالي 300 علاقة عمل ويجري الآن التحقق من أكثر من 60 حالة. 6 منها تتعلق بالإقامة غير القانونية في ألمانيا. أراد 4 عمال الفرار من موقع البناء في ماغديبورغ لكن تم القبض عليهم.
Hallo liebe Zuhörer. Wir waren letzte Woche, ich, Mohammed Al-Yamous und Ute Christina Scholz in Magdeburg und wir haben mit Herr Ammar Avani getroffen. Wir machten auch eine kurze Safari in der Stadt und wir sehen dort die osmanische Ruinen und einige Informationen über Mohammed Ali Pasha. Meine Liebe, ich wünsche Ihnen viel Spaß mitzuhören.
Doch, komme ich noch zu? Nicht so schnell, jetzt sind wir erstmal im 10. Jahrhundert. Ja, wir sind noch im 10. Jahrhundert. So, hatte über die letzten 1000 Jahre über 25 verschiedene Namen, aber war immer eigentlich bis 2007 eine gemeinsame Bildungseinrichtung vom Kloster und vom Dom. Ja. heute würde man sagen, auch Eliteschule, weil die war nicht umsonst und billig. Man musste Schulgeld bezahlen und es wurde gut in alten Sprachen ausgebildet. Also Hebräisch, Griechisch, Latein. Da bekam man eine solide Ausstattung mit. Und genau deswegen sind auch etliche dann ausgewandert und haben Karriere gemacht. Deswegen heißt die Station auch Domgymnasium und Orientkarriere, weil etliche sind dann in den Orient und haben da Karriere gemacht. Weil wir weniger Zeit haben und weil Sie es ja in Ruhe auch noch nachlesen können, gehen wir heute nur ganz kurz auf drei Schülerchen ein. Es gibt noch mehr Beispiele. Nachdem, wenn ich fertig bin mit diesen drei Beispielen, dann gucken wir wieder in die App und mal sehen, was wir da so beantworten können. Also, Hugo Egon Grote ist der Unbekannteste, war ein guter Orientgeograf. Hatte hier auch seine erste Ausbildung. Können Sie im Buch Der Pascha von Magdeburg nachlesen oder auf der Webseite. Das war schon 19. Jahrhundert. Da gehen wir heute weiter nicht drauf ein. Den zweiten, den ich aber erwähnen möchte und muss, weil wir hier mit der Friedrich-Ebert-Stiftung sind, das ist Friedrich Schrader alias Al-Ishtiraki. Ishtiraki hört sich ein bisschen an wie Kikeriki, hat aber damit nichts zu tun. Ishtiraki ist sowas Ketzerisches wie der Revolutionär, der Sozialist oder der Dissident, sowas, ja, aus dem Arabischen. Er stammte aus Wolmirstedt, aus einer evangelischen Pastorenfamilie, ging hier zur Schule, dann weiter zu den frankischen Stiftungen, dann nach Konstanz an die Uni und dann schließlich war er in Konstantinopel, sprach über 22 Sprachen fließend, konnte übersetzen auch die Sprachen in Schrift und Wort, hat wie es böse übersetzt Klassiker aus dem Französischen, Italienischen, Englischen, Deutschen ins Persische, Armenische, Griechische, Osmanische, Arabische. Und war einer der bedeutendsten Publizisten in Konstantinopel im 19. Jahrhundert. Hat dort Kontakte geknüpft mit den Jungosmanen. Das war sozusagen die Generation vor den Jungtürken, ja, Atatürk und seine aufsässigen Offiziere und so weiter. Da er sehr gut vernetzt war und viel zu Minderheitenpolitik gearbeitet hat, da er für Frauenrechte sich eingesetzt hat und eben mit den jungen Osmanen, die das verknöcherte osmanische System reformieren wollten, mit denen Kontakt hatte, war er immer ein bisschen auf der Abschussliste in Konstantinopel. Und während des Ersten Weltkrieges musste er dann raus, weil er da auch Partei ergriff. Sie wissen vielleicht von den Armenier-Massakern, da hat er sich vehement für die Armenier eingesetzt, ist dann auch eine ganze Weile in Baku Lehrer gewesen, war in Armenien, war im Kaukasus, ist dann über die Krim und durch die Linien in Eisenbahnwaggons zurück nach Deutschland geflüchtet während des Ersten Weltkrieges und war dann zurück in Berlin, in Magdeburg, Leipzig, hat hier publiziert, hat die Orientalische Revue gegründet, die erste islamische Zeitung sozusagen, hat die Islamische Bibliothek in Berlin mitgegründet, war dann Kandidat für Orientpolitikberatung des ersten Kanzlers Ebert der Weimarer Republik, ist dann aber 1923 an Krebs nach kurzer, schwerer Krankheit gestorben, aber hat ein irres Lebenswerk hinterlassen. Und mit seinem Urenkel sind wir in Kontakt und vielleicht ergibt sich was mit der Ebert-Stiftung, dass man da mal was macht. Das wünscht jedenfalls sich die Familie sehr. Da gibt es einen großen Fundus an Nachlass, wie er mit den ganzen SPD und USPD-Größen seiner Zeit korrespondiert hat. Sehr interessanter Mann. Es gibt noch keine Monografie, nichts zu ihm. Aber war damals sehr
angesehen. Mhm. Ja. Seine Nachfahren waren auch sehr schillernd. Der eine war hier bei Fahlberg-List in Magdeburg Chemieprofessor. Und obwohl er DDR-Bürger war, dann auch Mitglied der Chemikervereinigung der Türkischen Republik und durfte reisen. Ein anderer, der Sohn von Friedrich Schrader, hat mit Wilhelm Pieck die erste IGA eröffnet nach dem Zweiten Weltkrieg in Erfurt. Der war Gartenbaumeister geworden und zwar hat er gelernt bei der Bagdadbahn und hat die Bahndämme begrünt damals. Das war sein Projekt und war dann in der DDR im Gartenfachtyp, ist dann aber vor dem Mauerbau noch getürmt mit seinem Sohn. Und der Sohn wiederum hat im Westharz den ersten deutsch-türkischen Freundschaftsverein gegründet, in der Bundesrepublik Deutschland dann. Also die sind den türkischen Wurzeln sozusagen auch immer treu geblieben, wie auch der Urenkel, mit dem wir jetzt zusammen seit 10 Jahren Kontakt haben und Veranstaltungen machen. Also interessanter Typ. So, das war Friedrich Schrader. Und jetzt kommen wir zu unserem Superstar, das ist der Pascha von Magdeburg. Der kleine Karl Ludwig Friedrich Detroit, oder wie Magdeburger sagen würden, Detroit, der ging hier zur Schule. Auch seine kleine Schwester Rosalie, wo wir heute aber nicht ganz sicher sind, war es eine kleine oder eine große Schwester, gibt es verschiedene Angaben. Wir haben mal im Evangelischen Landesarchiv geforscht und da gibt es ganz verschiedene Taufeinträge zu Rosalie und da bleibt es auch noch spannend. Auf jeden Fall war er hugenottischer Abstammung, der kleine Karl Ludwig Friedrich. Sein Papa war Geigenbauer, Musikprofessor und Musikliebhaber, aber auch Frauenliebhaber und ist dann zu einer jüngeren Frau verduftet nach Berlin. Und die Mutter, eine geborene Severin, manche kennen vielleicht, sind sie aus Magdeburg einige? Ja, ja. Manche kennen noch das Café Savarin aus DDR-Zeiten, wo jetzt die Champagnera da unten drin ist, am Hassel. Nee. Jedenfalls Severin ist nicht so selten der Name. Das war auch, ja, war auch eine hugenottische Familie. Das war die Mama, die sei dann an gebrochenem Herzen gestorben. Und dann waren es Waisenkinder. Und Waisenkinder haben keine Kohle, um hier zu bezahlen bei der Elite-Schule. So musste er Eisenwarenhändlerlehre beginnen beim Kaufmann für ja, Nägel, Schraubengedöns. Das hat dem kleinen Karl Ludwig Friedrich gar nicht gefallen. Er hatte ganz andere Ambitionen, scheinbar damals schon. Wir haben jetzt aus der Magdeburger Zeitung aus den 1820ern, 30ern Artikel gefunden von Klassenkameraden, die dann über ihren dann später berühmten Klassen- oder Schulkameraden geschrieben haben. Der war schon immer ein bisschen so schauspielmäßig drauf und hat gerne Vorträge gehalten und hatte eben auch illustre Schulkameraden. Herr Grosan war einer davon, aber auch der Besitzer am Hasselbachplatz von der Buchhandlung. Und da war er immer und hat dann Atlanten gewälzt, Reisebücher verschlungen, diesen einen oder anderen Globus sich angeschaut. Und da muss in ihm der Wunsch gereift sein, sich zu verdrücken. Und dann ist er auch abgerückt. Des Nachtens, sagt man, war er einfach weg. Und wie er sich dann Richtung sehr wahrscheinlich Hamburg durchgeschlagen hat, weiß man nicht genau. Wir nehmen an, mit einem Schiff elbabwärts, bis er dann in Hamburg war und hat sich auf einer Brigg als Schiffsjunge beworben, wurde angenommen und fuhr dann bis Großbritannien zum Kohlelöschen. Die haben also Kohle geladen, haben den Levante-Handel bedient, Kohle für Konstantinopel zum Beispiel. Und dort, heißt es in einigen Erzählungen, sei er von Bord gestoßen worden, fast nackig, oder ganz und gar nackt sei er von Bord gesprungen. Das sind schöne Geschichten, stimmt aber nichts davon. Auch stimmt nicht, dass der spätere osmanische Außenminister ihm geholfen hat, aus dem Wasser zu kommen. Die haben ihn aufgefischt im Bosporus. Auch Quatsch, er ist ganz schlicht von Bord geblieben, ist nach einem Landgang nicht mehr zurückgekommen. Hatte ganz einfach die Nase voll vom schweren Los eines Schiffsjungen. Ja, vermutlich auch, weil er eben einen höheren Bildungsgrad hatte als Schiffsjungs und vielleicht auch Matrosen hatten damals. Wir wissen, dass an Bord fast nur Plattdeutsch gesprochen wurde. Er war aber Magdeburger. Es wurde auch damals in Magdeburg noch platt gesprochen. Aber die Hauptsprache in Magdeburg war eben Hochdeutsch. Oder sagen wir Börde, Kartoffel, Magdeburgdeutsch. Und Französisch. Ja, und die Sprache am Hofe in Konstantinopel war Französisch. Und ja, da hat er wahrscheinlich andere Ambitionen gehabt. Es gab damals auch schon eine französisch reformierte Gemeinde in Konstantinopel, die er sehr wahrscheinlich dann kontaktiert hat. Und es kam zu einem diplomatischen Eklat zwischen Preußen und dem Osmanischen Reich, weil dieser Staatsbürger von Brandenburg-Preußen eben nicht zurück wollte. Er ist dann konvertiert, war dann quasi der Schutzmacht Osmanisches Reich unterstellt und damit war er raus. Ja? Und dass er dann Pflegekind wurde vom späteren osmanischen Außenminister, wissen wir auch noch nicht genau, wie das alles kam, dass da ein hergelaufener Schiffsjunge solchen hoch angesehenen Mentor dann bekommt. Auf jeden Fall hat er dann eine Blitzkarriere gemacht. Binnen zwei Jahrzehnten war er Feldmarschall, kämpfte auf Kreta, kämpfte in Bulgarien, kämpfte in der Levante, kämpfte auf der Krim 1853 bis 56 und spätestens ab da war er dann Generalfeldmarschall, also Pascha. Ja, dieser Rang ist das. 1878 war er dann einer der drei Verhandlungsführer des Osmanischen Reiches beim Berliner Kongress und war dann auch nochmal hier in Magdeburg. Das Foto, was Sie in der App sehen, das wurde auch in Magdeburg aufgenommen. Und dann ritt er nochmal mit seinem alten Schulkameraden Grouzon durch die Stadt und hat sich gewundert, wie die sich in den 40, 50 Jahren verändert hat. Das war ja eine radikale Industrialisierung der Stadt Magdeburg. Ja, und 10 Tage später ungefähr war er tot, weil er war nicht sehr erfolgreich auf dem Berliner Kongress. Bismarck hat ihn immer als der Magdeburger gedisst, hat nicht seine Exzellenz Mehmet Ali Pascha gesagt, sondern, naja, ist auch nur die halbe Wahrheit. Wir wissen heute aus Archiven, er wurde zu Familie Bismarck auch zum Käffchen eingeladen. Da war dann wieder alles fein. Aber nach draußen musste man die Osmanen ein bisschen dissen. Waren ja die Gegner, die Feinde. Warum er dann tot war einige Zeit später, ja, wir vermuten Intrigen am Hofe. Oder eben, weil er nicht so erfolgreich war, dass er strafversetzt wurde nach Albanien. Und dort wurde er von Aufständischen ermordet. Wir haben in dem neuen Buch zweiheimisch die Erben des Paschas von Magdeburg, heißt das. Da haben wir auch albanische Kollegen dabei, die direkt aus dem Ort kommen, wo sein Grab steht. Und auch da gibt es noch etliches zu tun. So. Eine schöne Nebensache ist noch, dass er angeblich einen Teil des Schatzes des Sultan Saladins als Diplomatengepäck mit nach Magdeburg gebracht hat und bei uns drüben in Krakau auf irgendeinem Dachboden bei Bekannten gelagert hat. Ja. Wir wissen nicht, auf welchem Dachboden. Also, mal gucken. Wir wohnen ja in Bruno Taut und Kreilhäusern. Die gab es ja damals noch nicht. Also wir werden da kein Glück haben. Wir hatten auch die entsprechenden Waffen, Säbel, Dolche, Degen und so weiter, schon in Ausstellungen in Kasan, in Tatarstan, in Berlin und so weiter. Weil es gibt einen Sammler aus Magdeburg, der gesagt hat, das sind diese Sachen von Sultan Saladin, vom Pascha aus Magdeburg. Ja, die Kunsthistoriker, die wir da hinzugezogen haben, die haben gesagt, ja, ist schon sehr alt, aber nicht so alt wie Sultan Saladin. Ja. So, gut, dann gucken wir mal in die App, damit wir weiterkommen. Ups. Es gibt nur eine Frage.
Müdigkeit, Friedrich, bevor Detroit musste die Schule vor der mittleren Reife verlassen. Was war der Hauptgrund dafür?
Cholera.
Cholera? Oder A? Oder Ausbildung als Kaufmann?
Nee, die Ausbildung war ja erst die Folge davon, ja? Ja. Ja. Also, er war arm.
Er war arm.
So. So, er war arm, grün. Super gemacht, yeah! Und hier sieht man ihn in Feldmarschall-Uniform in einer großen steinernen Tischstraße, war das, glaube ich. Wo heute gegenüber vom Karstadt, da war dieses Fotoatelier. Ja, schön. Gehen wir weiter zur Schweizer Milchkuranstalt. Und wenn man... Ja, aber wir erzählen was. Und wenn man hier unten guckt, dann kann man immer sehen, ja, weil wir machen das ja nicht wie heute sonst, sondern die Leute machen das ja für sich. Deswegen kann man hier den Pfeil klicken und dann hält man das waagerecht und der Pfeil sagt immer hübsch, wo es lang geht. Ja. Aber da brauchen Sie heute nicht drauf gucken, wir gehen ja vor.
Wir wissen, was ist.
Und jetzt kommen wir zu unserem Superstar, das ist der Pascha von Magdeburg, der kleine Karl Ludwig Friedrich Detroit, oder wie Magdeburger sagen würden, Detroit, der ging hier zur Schule, auch seine kleine Schwester Rosalie, wo wir heute aber nicht ganz sicher sind, war es eine kleine oder eine große Schwester, gibt es verschiedene Angaben. Auf jeden Fall war er hugenottischer Abstammung, der kleine Karl Ludwig Friedrich. Sein Papa war Geigenbauer, Musikprofessor und Musikliebhaber, aber auch Frauenliebhaber, und ist dann zu einer jüngeren Frau verduftet nach Berlin. Und die Mutter, eine geborene Severin, manche kennen noch das Café Savarin, jedenfalls Severin Savarin ist nicht so selten der Name. Das war die Mama, die sei dann an gebrochenem Herzen gestorben. Und dann waren es Waisenkinder, und Waisenkinder haben keine Kohle, um hier zu bezahlen bei der Eliteschule. So musste er Eisenwarenhändlerlehre beginnen. Das hat dem kleinen Karl Ludwig Friedrich gar nicht gefallen. Er hatte ganz andere Ambitionen, scheinbar damals schon. Wir haben jetzt aus der Magdeburger Zeitung aus den 1820ern Artikel gefunden von Klassenkameraden, die dann über ihren später berühmten Klassen- oder Schulkameraden geschrieben haben. Der war schon immer ein bisschen so schauspielmäßig drauf und hat gerne Vorträge gehalten und hatte eben auch illustre Schulkameraden. Herr Grosan war einer davon, aber auch der Besitzer am Hasselbachplatz von der Buchhandlung. Und da war er immer und hat dann Atlanten gewälzt, Reisebücher verschlungen, diesen einen oder anderen Globus sich angeschaut. Und da muss in ihm der Wunsch gereift sein, sich zu verdrücken. Und dann ist er auch abgerückt. Des Nachtens, sagt man, war er einfach weg. Und wie er sich dann Richtung sehr wahrscheinlich Hamburg durchgeschlagen hat, weiß man nicht genau. Wir nehmen an, mit einem Schiff elbabwärts, bis er dann in Hamburg war und hat sich auf einer Brigg als Schiffsjunge beworben und fuhr dann bis Großbritannien zum Kohlelöschen. Die haben also Kohle geladen, haben den Levante-Handel bedient, Kohle für Konstantinopel zum Beispiel. Und dort, heißt es in einigen Erzählungen, sei er von Bord gestoßen worden, fast nackig, oder ganz und gar nackt sei er von Bord gesprungen. Das sind schöne Geschichten, stimmt aber nichts davon. Auch stimmt nicht, dass der spätere osmanische Außenminister ihm geholfen hat, aus dem Wasser zu kommen. Auch Quatsch, er ist ganz schlicht nach einem Landgang nicht mehr zurückgekommen, hatte ganz einfach die Nase voll vom schweren Los eines Schiffsjungen. Vermutlich auch, weil er eben einen höheren Bildungsgrad hatte als Schiffsjungs und vielleicht auch Matrosen hatten damals. Wir wissen, dass an Bord fast nur Plattdeutsch gesprochen wurde. Er war aber Magdeburger. Es wurde auch damals in Magdeburg noch platt gesprochen. Aber die Hauptsprache in Magdeburg war eben Hochdeutsch oder sagen wir Börde, Kartoffel, Magdeburgdeutsch und Französisch. Und die Sprache am Hofe in Konstantinopel war Französisch. Ja, da hat er wahrscheinlich andere Ambitionen gehabt. Es gab damals auch schon eine französisch reformierte Gemeinde in Konstantinopel, die er sehr wahrscheinlich dann kontaktiert hat. Es kam zu einem diplomatischen Eklat zwischen Preußen und dem Osmanischen Reich, weil dieser Staatsbürger von Brandenburg-Preußen eben nicht zurück wollte. Er ist dann konvertiert, war dann der Schutzmacht Osmanisches Reich unterstellt und damit war er raus. Ja? Und dass er dann Pflegekind wurde vom späteren osmanischen Außenminister, wissen wir auch noch nicht genau, wie das alles kam. Dass da ein hergelaufener Schiffsjunge solchen hoch angesehenen Mentor dann bekommt. Auf jeden Fall hat er dann eine Blitzkarriere gemacht. Binnen zwei Jahrzehnten war er Feldmarschall, kämpfte auf Kreta, kämpfte in Bulgarien, kämpfte in der Levante, kämpfte auf der Krim 1853 bis 1856. Und spätestens ab da war er dann Generalfeldmarschall, also Pascha. 1878 war er dann einer der drei Verhandlungsführer des Osmanischen Reiches beim Berliner Kongress und war dann auch nochmal hier in Magdeburg. Und dann ritt er nochmal mit seinem alten Schulkameraden Grosan durch die Stadt und hat sich gewundert, wie die sich in den 40, 50 Jahren verändert hat. Das war ja eine radikale Industrialisierung der Stadt Magdeburg. Und 10 Tage später ungefähr war er tot, weil er war nicht sehr erfolgreich auf dem Berliner Kongress. Bismarck hat ihn immer als der Magdeburger gedisst, hat nicht seine Exzellenz Mehmet Ali Pascha gesagt. Ist auch nur die halbe Wahrheit. Wir wissen heute aus Archiven, er wurde zu Familie Bismarck auch zum Käffchen eingeladen. Da war dann wieder alles fein. Aber nach draußen musste man die Osmanen ein bisschen dissen. Waren ja die Gegner, die Feinde. Und warum er dann tot war, einige Zeit später, ja, wir vermuten Intrigen am Hofe. Oder eben, weil er nicht so erfolgreich war, dass er strafversetzt wurde nach Albanien. Und dort wurde er von Aufständischen ermordet. Eine schöne Nebensache ist noch, dass er angeblich einen Teil des Schatzes des Sultan Saladins als Diplomatengepäck mit nach Magdeburg gebracht hat und in Krakau auf irgendeinem Dachboden bei Bekannten gelagert hat. Wir wissen nicht, auf welchem Dachboden.
أعزائنا مستمعين راديو سلام كنا في الأسبوع الماضي أنا محمد الجاموس وأوتا كريستينا شولت في مدينة ماجدبورغ واطلعنا على أهم المناطق العثمانية التي كانت في ألمانيا منذ القدم وكان شخص معروف اسمه محمد علي باشا كان ضابطا في مدينة ماجدبورغ وكنا مع الأستاذ عمار أواني وأخبرنا بمزيد من المعلومات عن محمد علي باشا والحضارة العثمانية التي كانت في ماجدبورغ
سيد عمار ممكن تحكي لنا شو اللي كان قبل شوي؟
اي اكيد مرحبا اسمي عمار عواني من مدينة ماجدبورغ نحن عملنا اليوم ما يسمى بالشتات سفاري باللغة الألمانية الشتات سفاري هي عبارة عن رحلة ضمن مدينة ماجدبورغ بإمكاننا نشوف من خلالها عدة أماكن عدة قصص بتحكي عن الحضارة بتحكي عن العلاقة بين ألمانيا والشرق الأوسط والوطن العربي والمشرق بشكل عام والوسط العربي وبعدة أماكن بمكدبورغ قليل من العالم بيعرفوا أنه بمنطقة مثل مكدبورغ أو حتى بساكسن أنهالت في كتير نقاط وصل واتصال بين ألمانيا وبين المشرق العربي وبين الشرق الأوسط والهدف من هاي الرحلة اليوم أو من هاي الفعالية اليوم كان تعريف العالم عن هاي الأماكن عن هاي القصص عن هاي الصور الحلوة كثير
طيب الأماكن اللي من شوي كنا عم نمشي فيها وعم بيحكينا عنها هي آثار عثمانية ولا إسلامية؟
لا يعني إسلامية وعثمانية أكيد بيلعب دور بس حتى من مناطق تانية بالمشرق العربي أو أو بالشرق الأوسط خلينا نقول كنا عم نحكي مثلا عن محمد علي باشا أو مهمت علي باشا باللغة الألمانية اللي هو كمان شخص ألماني ولد بألمانيا ولد بمكتبك وسافر صار يتيم والقصة شوية طويلة بس صار يتيم وسافر ترك مكتبك وسافر باتجاه الإمبراطورية العثمانية هنيك تحول للإسلام ووصل لدرجة أنه مثل الإمبراطورية العثمانية بأماكن عدة بالعالم يعني كان وصل لمحل كبير 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 وهو شخص ألماني هاي أحد يعني هاي أحد القصص ومع الجهة الثانية كمان بكتابنا وبرحلتنا هون نحكي كمان عن عالم إجوا من الشرق العرب ومن المشرق وما بس بطل العرب عشان ما أكد على كلمة العرب أو هيك من جميع الجنسيات إجوا باتجاه ألمانيا وعملوا شغلات حلوة طبعا الكتاب تبعنا هو اسمه دير باشا فون ماكتيبور كتير بنصح أنه
هو هذا نفس الكتاب مو؟
طبعا هذا هو الكتاب في منه جزئين هلا طلعنا جزء ثاني السنة الماضية وكلها عبارة عن قصص مهمة جدا المثير بالكتاب اللي هو الأول كتير باشا في المكتبك إنه كمان في ترجمات مختلفة ترجمة باللغة العربية بالتركي بالروسي حتى عدة أشخاص من عدة جنسيات ممكن يقرأ الكتاب يتعرف على الأساس
هو الكتاب من تأليفك وتأليف
هو تأليف عدة كتاب صراحة هني 45 قصة تحديدا بمعنى انه في عدد مؤلفين. انا ألفت 3 قصص بالكتاب موجودين بقلب الكتاب او 3 نصوص. وصديقي الدكتور ميستر هو طبريكا هو كان الناشر تبع الكتاب, هو اللي حبب الكتاب, هو اللي اشرف على الكتاب خلينا نقول, وكمان هو كتب عدد قصص فيه. يعني قصص كثير مختلفه وكثير مهمه ولازم نقراها ونتعرف فيها.
كثير حلو, شكرا لك استاذ عمار. شكرا لك كثير, مش هطول عليك كمان.
Das war Radio Salam, das interkulturelle Magazin auf Radio HBW. Schalten Sie auch nächste Woche wieder ein. Alle Sendungen gibt es auch in der Mediathek unter www.radiohbw.de.
كان معكم راديو سلام, مجلة ثقافية على راديو HBW. بإمكانكم أيضا سماع جميع الحلقات الفائتة تحت الرابط www.radiohbw.de.
این بود رادیو سلام, مجله بین فرهنگی در رادیو ها بی بی. هفته دیگر دوباره با ما باشید. کل این برنامه در آرشیو رسانه موجود است با آدرس اینترنتی www.radio-hbw.de.
Redaktion und am Mikrofon.
Gerne معكم على الميكروفون.
هيئت تحريريه و ميكروفون.
محمد الجاموس.
Ute Christina Scholz.
زياد العمار.